möchte Sie grüßen heute Morgen in unserem Gottesdienst und möchte Sie einladen, mit einzustimmen in das Lob Gottes. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. 235, die ersten drei Verse. Unser Anfang geschehe im Namen Jesu. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du diesen festen Bund uns gibst. Und das ist auch heute Morgen für uns die große Freude und die große Ermutigung. Wenn wir untreu sind, dann bist du doch treu. Wenn wir von dir abirren, dann bleibt doch deine Liebe bestehen. Und so wollen wir heute Morgen umkehren und dich ganz neu entdecken und erkennen und uns von dir neu senden lassen, in die Aufgaben, in die du uns stellst. Wir danken dir, dass auch deine große Liebe und deine Treue sichtbar wird über deinem Volk Israel. Und dass du über aller Schuld doch nicht nur heimsuchst, sondern deine großen Pläne deines Reiches zum Ziele führst. Und wir bitten dich, Herr, lass uns das auch richtig erkennen, dass bei dir alles Gnade und Vergebung ist und dass nichts anderes zählt als allein deine Güte, mit der du uns zurückholst, neu brauchbar machst, rechtfertigst und zu Ehren bringst. Lass uns auch heute so dein Wort neu hören und verstehen. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was jeden von uns persönlich bewegt.
Gott Zebaoth, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Amen. Wir hören heute die Verse 9 bis 17 des 80. Psalmes, der die Geschichte Israels am Beispiel eines Weinstocks erzählt. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Warum hast du denn seine Mauer zerbrochen, dass jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Es haben ihn zerwühlt die wilden Säue und die Tiere des Feldes ihn abgeweidet. Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom Himmel und sieh da rein, nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was seine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. Sie haben ihn mit Feuer verbrannt wie Kehricht. Vor dem Drohen deines Angesichts sollen sie umkommen.
Singen wir herzlich lieb, habe ich dich, o Herr, 247, die Verse 1 und 2. Von ihnen sind auch von einer Liebe zu Israel bewegt. Es ist eine Tradition, dass man am heutigen 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest gerade des Volkes Gottes Israel gedenkt. Es geht nicht immer auch so ab, dass für uns das ohne irgendwelche Trübung sein kann, diese Erinnerung, weil gerade zu viel persönliche Erinnerungen auch an die jüngste Geschichte für uns damit verbunden sind. Und so wollen wir Gottes Wort hören, wie es uns nach der Ordnung der Kirche für den heutigen Sonntag, 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest in der 5. Reihe gegeben ist. Matthäus 21, Vers 33 bis 46. Jesus spricht, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausvater, der pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtner in Pacht und zog außer Landes. Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, dass sie seine Früchte empfingen. Dann nahmen die Weingärtner seine Knechte, einen schlugen sie, anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten ihnen gleich also. Zuletzt sandte er ihnen seinen Sohn und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Bösewichte übel umbringen und seinen Weinberg an andere Weingärtner vergeben, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Nun kommt ein Zitat aus Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und da die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, verstanden sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, wie sie ihn griffen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Herr, erkläre uns deine Gleichnisse, dass wir hören und wir begreifen. Amen. Im Februar 1738 bestieg drunten in der Leonhardskirche der Prediger Georg Konrad Rieger die Kanzel. Und als er gar noch mit aktuellem Zeitbezug begann, da hörten die in großer Zahl versammelten Zuhörer noch mehr zu. Denn er sprach von dem Ereignis, das damals alle Leute bewegte. Wenige Tage später sollte draußen auf der Prag, auf dem Hinrichtungsplatz, einer der einflussreichsten Leute Württembergs gehängt werden, Süß Oppenheimer. Und die Leute waren sehr glücklich, dass endlich hier nach Jahren des Leidens, der Unterdrückung und der Aussaugung an einer Stelle Gerechtigkeit geübt wird. Georg Konrad Rieger bekannt auf der Kanzel in seiner Predigt und sagte, es ist nur recht und billig, dass man heute von dem spricht, was euch alle bewegt. Und ihr sagt ja auch, es ist gut, dass einer seinen gerechten Lohn bekommt. Und dann sprach er davon und die Leute nickten. Und sagte er, wer von euch hat denn schon einmal in seinem Leben für diesen Mann gebetet? Und sagt, kann es das sein, dass eine Christengemeinde an solchen Tagen da sitzt und nur zuschaut? Hat euch das je bewegt, dass unser Herr will, dass keiner verloren geht? Und geht euch das nicht nach, dass das einer aus dem Volk Israel ist? Es waren damals völlig bestürzende und ungewohnte Worte. Und Rieger unterbrach seine Predigt mit einem großen Fürbittegebet für den, der wenig später hingerichtet wurde. Wir fragen uns, wie kam es denn, dass die Christen über Jahrhunderte hinweg ein so gebrochenes Verhältnis zum Volk Israel bekamen und sich so damit beruhigen konnten? Da werden viele sagen, das steht doch hier in diesem Gleichnis, das Reich Gottes wird von ihnen genommen und jetzt ist es eben weggenommen. Und die Juden haben verloren, was sie einst hatten und wir sind an ihre Stelle getreten. Als ob wir so ruhig darüber reden könnten, dass Gott seine Pläne ändert und seine Verheißungen doch nicht wahr macht. Das sind doch ganz andere Fragen. Wir haben heute ein ganz neues Verständnis gewonnen und wenn wir dann auf einmal zurückblicken in die Geschichte, merken wir, dass hier und da die Väter, die ihre Bibel studiert haben, genau das Gleiche in ihrer Bibel erkannt haben. Wie schon vor Hunderten von Jahren draußen in Korntal die Väter der gegründeten Brüdergemeinde keinen Sonntag im Gebet die Fürbitte für Israel vergessen hatten und sie auf einmal verstanden, dass da drin steht bei Paulus im Römerbrief, Israel ist zwar Blindheit zum Teil widerfahren, bis der Heidenfülle eingegangen ist, dann wird ganz Israel selig werden. Und in unseren Tagen hören wir solche Worte mit ganz neuen Ohren, wo uns sogar plötzlich Landverheißungen
der Propheten in buchstäblichem Sinn erfüllt erscheinen vor den Augen. Ich will sie zurückholen aus den Heiden. Ich will sie wiedersammeln. Zuletzt wird der Berg Zion, Jerusalem, höher sein als alle Berge. Die Völker werden nach Jerusalem eilen. Sehen Sie, so verstehen wir das Gleichnis falsch, wenn wir sagen, das ist eben von Israel weggenommen. Das waren die Weingärtner. Ob wir das Gleichnis besser verstehen, als Generationen von Christen vor uns, die sich damit beruhigt haben, an Israel das Gericht Gottes zu studieren und sagen, die haben es verdient und jetzt sind wir an die Stelle getreten und wir sind eben Gottes treue Weingärtner. Ich möchte dazu nur drei Gedanken sagen, an denen wir prüfen, ob wir es besser verstehen. Das Erste, was mir wichtig ist, die Personen sind austauschbar. Wenn Sie die Gleichnisse der Bibel einmal anschauen, dann fällt Ihnen auf, dass da immer ein großer Frieden drüber liegt, wenn von Naturdingen gesprochen wird. Wenn Jesus von den Blumen auf dem Feld erzählt, von den Vögeln unter dem Himmel, von den Schafen, das ist ein Idyll. Und sobald der Mensch in den Gleichnissen auftaucht, kommt es zum Konflikt. Dann kommt es zum Zusammenprall, zur Auseinandersetzung. Da wird uns deutlich, in den Gleichnissen Jesu ist der Mensch das große Problem. Denn da auf einmal im Menschen kommt es zu dieser verhängnisvollen Kollision, wenn Gottes Wille und der Wille des Menschen zusammenstoßen. Und wenn wir sagen, da ist vom Juden gesprochen, ist da vom Juden gesprochen, da ist von mir gesprochen, auch von meinen Brüdern in Israel, aber von mir. Da spricht doch Jesus von meiner Lebensgeschichte. In dem großen Bild, wenn der Chef einen Weinberg baut, einen Zaun drumherum macht, den Weingarten, den Weinberg bewässert, die Pflanzen einpflanzt. Wer macht denn das in unserem Leben? Wer hat mir denn die Lebenskraft gegeben, dass ich heute in der Fülle meiner Kraft in die Aufgaben starten kann? Wer hat mir meine Familie zubereitet? Woher kommt denn das? Meine Berufsaufgaben, in denen Sie auch jetzt stehen. Das ist doch der Herr, der uns den Weinberg zubereitet. Wir sind doch die Weingärtner. Wie könnte eine Christenheit dieses Gleichnis nehmen und daran nur zum Fenster hinaus predigen? Das ist doch uns erzählt. Der Herr baute einen Weinberg und setzte Weingärtner hinein. Da hat Gott uns gesagt, nimm dein Leben. Du hast in dieser steinigen, unfruchtbaren Welt einen Lebensraum. Und den hat er doch ihnen auch gegeben, wie ich so oft sehen darf. Es ist schön, sagen sie, und ich habe viele Aufgaben und wir haben Erfolg. Und ich habe auch den Eindruck, dass ihre Kunden Frucht tragen. Und sie dürfen sich dran freuen. Und sie brauchen das nicht mit einem schlechten Gewissen zu tun. Es sind Früchte Gottes, die sie einschieben, in großer und in reicher Zahl. Und ihr Tisch ist heute Mittag schön gedeckt. Und ihre Speisekammer ist voll und sie haben Dinge. Und sie dürfen sich ihrer Kinder freuen. Und sie haben viel, viel Frucht. Und dann kommt es da drin zum Aufruhr, zur Revolution. Die vollzieht sich ganz still. Da wird kein Auto in Brand gesetzt, da wird kein Polizist erschlagen, da gibt es keine gewalttätige Demonstration. Das geht alles viel, viel feiner vor sich. Es ist im Grund eine stille Revolution. Denn diese Weingärtner, die das alles anvertraut bekommen haben, die sagen, ohne sich da viel Gedanken drüber zu machen, wie selbstverständlich, das ist mein Sach, das gehört mir. Das geht allein mich an. Sie haben gar nicht sich lange damit auseinandergesetzt. Sie haben einfach so stillschweigend gesagt, das ist so. Vielleicht war es mehr Gewohnheit, vielleicht war es mehr Trott. Jetzt reden wir mal von der kommenden Woche und von den Aufgaben, die da vor uns stehen. Wenn dann das Gedränge der kommenden Tage vor uns steht, das Telefon klingelt und Sie in Ihren Berufsaufgaben drin sind, dann ist das ja ohne Nachdenken passiert, dass wir sagen, das ist meine Arbeit. Und das, was ich da kriege, habe ich verdient. Wer kann denn da überhaupt noch dran denken, dass er mit seinem Tun Frucht bringen soll für den Herrn des Weinbergs. Da wird man sagen, ja, sag mal, jetzt das auch noch und was soll ich dann das auch noch schaffen? Ich komme doch gar nicht zur Besinnung, ich bin doch schließlich schon so eingespannt. Aber da genau zielt dieses Gleichnis hin. Da liegt die Revolution, der Aufruhr. Da liegt das Unheimliche, an dem letztlich diese Weingärtner mit ihrem Leben scheitern. Und wenn sie fragen, warum ein Fluch auf ihrem und auf meinem Leben liegt, auf unserer Berufsarbeit, warum es keine Frucht trägt, weil wir hineinstürzen uns in die Lebensaufgaben, als sei das unser Sach. Als ob das nicht alles nur seinen Sinn bekommt auf diesen großen Herrn hin, der uns hier hineingestellt hat. Wir haben ja eine merkwürdige Eigenschaft entwickelt, gerade in all den Gaben unseres Lebens, das irgendwie anders zu deuten. Wir haben in dem Lied das gesungen, es ist ja Herr, dein Geschenk und Gab. Wenn uns einer dabei behaftet und sagt, was du da machst, war Unrecht, dann sagen wir, nee, das ist eine Veranlagung an mir, das habe ich von meinen Eltern, eine Charakterschwäche. Oder wenn uns dann ein anderer packt, sagen wir, das war das Milieu, in das ich reingeraten bin, oder das ist die Zeit, die einen so prägt. Bei allen negativen Eigenschaften haften wir nicht. Wir haben eine Eigenart, dass wir das von uns loslösen und sagen, das geht ja eigentlich mich nicht an, das ist ja nur so auf mich gekommen. Und wenn dann ein anderer uns sagt, du hast aber Gaben, da werden wir rot. Und meinen, wir hätten Gaben und sind stolz, sodass wir merken, das sind Gaben. Da bräuchten wir gar nicht rot werden. Wir dürften sogar offen davon reden, ja, ich habe Gaben, sie sind mir anvertraut. Und umso mehr Rechenschaft schulde ich für diese Gaben. Welch ein gebrochenes Verhältnis. Und Jesus rührt genau in die Wunde und sagt, da, in deiner ganzen Lebensfülle, da, wo du deinen Körper gebrauchst, deine Lebenskraft, wo du Urlaub machst, wo du dich am Essen freust, wo du mittendrin in der Arbeit deines Berufs stehst und in großer Verantwortung, da werde dir bewusst, der größte Sinn deines Lebens ist, du bist in der Verantwortung eingesetzt für den großen Herrn, der dir den Weinberg anvertraut hat. Da sehe ich die große Aussage, die Jesus uns mit dem Gleichnis machen will. Ich darf noch einen ganz kleinen Satz anfügen in diesem ersten Teil. Ich will das auch noch mithören, dass das einen gewissen geistlichen Sinn hat. Für alle, die im Reich Gottes ein Amt übernommen haben, wie ich. Es trifft genauso für einen kleinen Jungscharleiter zu. Das ist eine herrliche Aufgabe. Wie man Liebe bekommt im Amt am Weinberg Gottes. Das ist auch ein geistlicher Sinn. Und wie leicht passiert da etwas, darf man so sagen, dass ich eine Gemeinde präge nach meiner menschlichen Art. Es ist ja mein Weinberg. Wie wäre das, wenn jeder wieder von den Dienern Gottes das lernen würde? Es ist allein Gottes Weinberg. Und ich will Menschen und Weinstöcke allein zurichten, dass sie ihm Frucht bringen. Und dass die Menschen austauschbar werden. Das ist doch das letzte Ziel. Ob sie es im weltlichen oder im geistlichen Sinn, in ihren Aufgaben verstehen, das ist das Erste. Die Personen sind austauschbar. Jesus will uns treffen. Wir kommen zum Zweiten. Wo bleiben die Früchte? Das fragt uns Jesus. Es war ja eine gute Ernte gewesen und die Weingärtner haben viel, viel eingesammelt. Und wie sie da an dem heißen Tag mitten da im Weinberg stehen und die Trauben abschneiden, da kommt da unten einer den Weinbergweg hoch und sagt, der Chef wartet auf die Ablieferung der Früchte. Da bleibt der Weingärtner stehen und sagt, ja, das jetzt auch noch. Sieht er nicht, wie wir schwitzen. Wir sind doch ganz am Ende der Kraft. Und schließlich braust er auf und sagt, wir müssen ja schließlich auch mal zu uns selber kommen. Und in diesem Bild ist das hineingezeichnet, wie die überarbeiteten Menschen unserer Tage auf das Wort Gottes reagieren, das ihnen seine Boten bringen. Jetzt das auch noch, haben Sie doch mal Verständnis. Mein Mann ist doch wirklich überarbeitet. Meinen Sie, der könnte jetzt auch noch und sonntags muss er sowieso noch ausschlafen. Sie müssen doch verstehen, das ist doch alles viel zu viel und zur stillen Zeit komme ich ja sowieso nicht. Die gar nicht merken, dass der ganze Sinn des Weingärtners und des Weinbergs überhaupt ja nur zur Erfüllung kommt, wenn sie die Stimme dieser Boten hören Und so schieben die das einfach von sich weg. Und jetzt kommt's erst zum Aufruhr. Jetzt kommt's erst zur offenen Revolte. Jetzt erst schlagen sie die Boten tot. Und sie haben sicher noch keinen Boten des Evangeliums totgeschlagen. Das geht ja bei uns viel eleganter. Und wir sollten hier auf Israel nicht mit Steinen werfen und sagen, aber die, wir können das ja viel leichter machen. Die Bibel bleibt bei uns im Schrank verschlossen. Und wir gehen in die Tagesarbeit hinein, so wie diese Weingärtner. Wir haben so viel zu tun, bis wir die Früchte für uns eingesammelt haben. Und die merken gar nicht, dass der Chef ihnen viel mehr bietet, dass ihr Leben etwas ausrichten kann für ihn und sein Reich. Wir können einfach die Boten auf die Seite schieben und sagen, wir wollen sie doch gar nicht mehr hören. Wir haben doch ihre Stimme gar nicht mehr nötig. Wir wollen sie doch gar nicht bei uns haben. Jetzt fragen Sie nur noch, wo sind denn eigentlich die Früchte meines Lebens, die er sucht? Sagen Sie mir es doch konkret, was will er denn? Soll ich mehr von meinem Gehalt opfern? Soll ich eine Stunde mehr von meiner Arbeitszeit abzweigen zum Dienst für ihn? Könnte sein, aber das ist nicht die Frucht allein. Die Frucht ist, dass jede Arbeit unseres Lebens, was wir auch anfangen, ob wir Urlaub machen, ob wir ins Geschäft gehen, ob wir mit Menschen reden, einen Sinn bekommt für die Ewigkeit. Dann sagen Sie, wie soll das gehen? Ich schaffe im Büro, ich muss da Zettel sortieren. Meinen Sie doch nicht, ich würde Ihnen Patentantwort jetzt geben. Der Heilige Geist wird es Ihnen zeigen, dass Ihr ganzes Wesen, Ihr ganzes Dasein in dieser Welt einen ewigen göttlichen Glanz bekommt. Dass der Gottesdienst nicht heute zwischen 9:30 und 10:30 vollzogen wird, sondern von Sonntag bis Sonntag die ganze Woche über. Dass Ihre Ehe ein einziger Gottesdienst wird. Ihr Gespräch mit den Kindern, lassen Sie mich da weitermachen, dass das Verhältnis der Kinder zu den Eltern nicht bloß von menschlichem Anstand bestimmt ist, sondern dass Kinder auf einmal merken, da hat mir Gott Gaben anvertraut. Und ich darf meinen Eltern dienen und sie ehren. Ich sagte Ihnen, das kann Ihnen nur der Heilige Geist überhaupt erhellen und erleuchten. Wir hatten gestern wieder eine Trauung hier und da muss ich dem Brautpaar sagen, beim Traugelübde, und fragte, ob sie einander als Gabe Gottes erkennen. Hat mir mal ein Pfarrer erzählt, dass so ein Brautpaar beim Traugespräch, wo er das vorher sagte, hell hinausgelacht haben. Gabe Gottes. Das ist richtig. Ob das möglich ist, einander so ganz neu zu erkennen. Und selbst die schwierigen Menschen in unserer Umgebung, die uns so zu schaffen machen, eine Gabe Gottes, an denen ich Gottes Liebe sichtbar machen kann. Und dann ist ja die Frucht meines Lebens, auf die Gott wartet. Das, was der Heilige Geist dann bewirkt, die Liebe, die da hinaus strömt, und gerade dann in den knisternden Spannungen sich bewährt. Die Freude in einer Welt der Traurigkeit und Resignation. Friede, Geduld. Das, was unsere geprüften Kranken jetzt durchmachen müssen. Diese Geduld an den Tag zu legen, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit, dass hier die Frucht liegt meines Lebens, in diesen alltäglichen Dingen. Dass der Paulus nicht sagt, Frucht ist, wenn du jetzt auch noch Prediger wirst. Paulus sagt nicht, dass du auch noch Kindergottesdiensthelfer wirst. Nein, bleibe dort, wo du stehst, in deinem Stand. Dort ist die Arbeitsfeld. Dort geschieht das Große für Gottes Reich in ihren ganz weltlichen Aufgaben, Frucht zu bringen für ihn. Wie furchtbar, wenn wir dann das Wort Gottes von uns wegschieben. Wenn wir in einen Tag hineingehen und die ganze Aufgabe verlieren, umsonst kann man nur sagen, eine Woche geschuftet und doch umsonst. Und Sie sagen, ich habe doch alles gemacht, ich war doch ein treuer Mensch. Und Sie sagen es dann noch beim Gespräch vor der Beerdigung, sagen Sie das auch am Grab. Er hat immer gearbeitet, als ob das der Plan war. Der Herr fragt die Weingärtner nicht, ob sie immer gearbeitet haben. Die haben immer gearbeitet, ob es Frucht für ihn gegeben hat. Ja, aber er hat auch immer gespart. Oh, die schöne Sparideologie der Schwaben steht auch nicht im Neuen Testament. So duldsam sie ist. Man weiß nie, ob die Bankpräsidenten, mal sind sie dafür, mal sind sie dagegen, dass die Schwaben mehr sparen. Aber es ist keine Tugend vor Gott. sondern der Herr fragt, ob es Frucht gegeben hat. Und da stehen die Weingärtner und sagen, aber ich habe mich doch immer so bemüht und immer so angestrengt, ohne den Ruf der Propheten, die mir immer wieder das zeigen, er wartet auf Frucht. Noch das Letzte, ob wir begreifen. Ich wollte Ihnen drei Dinge zeigen. Die Personen sind austauschbar. Wo bleiben die Früchte? Nun das Letzte, ob wir begreifen. War so nett am letzten Sonntag, sagten Leute, ich bin so früh fertig geworden, weil ich keinen dritten Teil hatte. Es war umgekehrt. Ich hatte zwei so gefüllte Teile und dann dachte ich, ich mache nur nicht zu lang und dann wurde es ganz kurz. Aber jetzt haben wir einen dritten Teil, ob wir begreifen. Wir schimpfen ja so gern auf die Pharisäer und sagen, das waren so Leute, die haben nicht begriffen. Das stimmt gar nicht, die haben damals begriffen, das steht ja da. Die Hohepriester und Pharisäer hörten seine Gleichnisse und verstanden, dass er von ihnen redete. Ich bewundere die Pharisäer und habe Achtung vor ihnen. Die haben gewusst und die haben sich treffen lassen vom Wort. Und es gab eine Christenheit, die dieses Wort oft sich predigen ließ und immer meinte, Jesus rede nur von den Juden. Er redet auch von Juden. Und wir sind mit diesem Volk Israel zusammengebunden. Aber er redet auch von uns. Und die Frage ist, ob wir jetzt begreifen, dass er mit uns redet und heute uns fragt, ob wir ihm Frucht bringen können. Und dann sendet er immer wieder neue Boten und immer wieder erinnert er daran. Da hat Jesus am Ende des Gleichnisses die Leute gefragt, was meint denn ihr? Was soll denn der Weingärtner noch, der Chef noch tun mit seinem Weinberg? Und dann sagten ihm die Leute, damals die Zuhörer sagten, ja, die muss er rausschmeißen. Das hat ja nicht Jesus gesagt, merkwürdigerweise. Das haben die umstehenden Zuhörer gesagt. Er wird ihnen den Weinberg wegnehmen und anderen geben. Ob es Jesus auch so gesagt hätte? Jesus hat es so über Israel nicht gesagt. Sie finden kein Wort von Israel, wo Jesus das sagt. Das war das Urteil der Umstehenden. Und das ist ja wieder etwas, was uns treffen muss. Wir haben noch vor einem halben Jahr, noch in der Missionsliste draußen suchen wir Mitarbeiter, Missionare, die nach Äthiopien gehen. Die Grenzen sind verschlossen. Dieses Land hat lange das Evangelium gehabt. Gott lässt das in unseren Tagen geschehen. Vor einigen Jahren sind noch Missionare hinausgegangen nach Kambodscha und Vietnam. Verschlossene Länder. Mosambik ist uns unerreichbar geworden. Wir wissen ja schon lange, wie in China eine Mission unmöglich ist und unter welchem Druck die Christen dort leben, in den Ostblockstaaten. In wie vielen Ländern ist das überhaupt noch möglich, dass Boten Menschen an ihre höchste Aufgabe erinnern, Frucht zu bringen für ihn? Und dann beten wir manchmal, ach lieber Gott, wir sind ja so glücklich, dass wir noch Zeit haben, ob wir es begreifen. Vielleicht geht es Ihnen dann auch so wie mir, dass wir bewegt sind, dass wir das noch können, diese Schilder an die Straßen stellen. Und in unserem Stuttgart einmal nach vielen Jahren in dieser lauten Weise zurufen, Jesus gibt neues Leben. Und es kann kein gläubiger Christ hier in unserer Kirche sein, der nicht sagt, ich will da mitkämpfen und will da mitarbeiten, dass das noch einmal Menschen unserer Zeit hören, zu was sie leben und was der Sinn ihres Arbeitens ist. Ja, aber dann wird es eben doch so sein, wenn einer keine Frucht bringt, der steht nicht da. Da steht jetzt ein Vers und über den habe ich nicht gepredigt. Und an den möchte ich Sie noch hinführen. Da steht plötzlich ein Vers, der passt gar nicht hinein. Den wollte man rausstreichen. Das ist so eine Masche bei den Theologen, dass sie sagen, sicher hat ihn jemand verkehrt da reingesetzt, er passt nicht hinein. Oder vielleicht ist das gerade ein Zeichen, dass das Jesus wirklich so gesagt hat, weil das nämlich am Ende gar nicht aufgeht. Da könnte das Gleichnis ja schließen. Gut, Jesus sagt, wer es nicht verdient hat, den schmeißen wir raus und der wird umgebracht und dann ist alles hin und so hat Israel seine Berufung verloren. Da steht etwas drin von einem Baustein, um den die anderen einen Bogen machen und der verworfen ist. Und da sagen die Baumeister immer, mit dem fangen wir nichts an. Und wer ist denn dieser verachtete Baustein? Dieser verachtete Baustein ist Jesus allein. Es ist eine Tragik ohnegleichen, dass man 40 Jahre in einer Kirche sitzen kann und Predigten hören und nichts mit dem Kreuz Jesu anfangen kann. Man nicht sagen kann, er ist mein Herr, mein Erlöser, mein Erretter. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mich angenommen. Der verworfene Baustein. Es ist doch die Not der Christen rundum. Ja, bis hinein in unsere Kirchenmitgliedschaft hinein, in die engsten Kreise hinein, dass der Glaube auf allen möglichen Stützen ruht, auf Treue zur Kirche, auf Liebe zum Pfarrer und auf, das ist schön, aber der Glaube allein, der doch heißt, Jesus starb für mich und hat mir meine Schuld vergeben. Und wenn das geschieht, dass der verworfene Stein zum Eckstein wird, dass Menschen hier das Fundament ihres Lebens entdecken, dann entsteht ein neuer Bau. Es vollzieht sich in unseren Tagen dieses grausame Geschehen, dass Gott sein Evangelium wegnehmen kann, dass Kirchen zerbrechen. Gott lässt es geschehen. Die alte äthiopische Kirche zerbrochen wird in diesen Tagen. Und ich habe Angst um uns, um unsere Organisationen, Gruppen und Vereinigungen und Werke. Und dann baut in unseren Tagen der Herr etwas Neues, wo er der Eckstein ist. Und da geschieht das, dass er Menschen brauchbar und willig macht, dass sie Frucht für ihn bringen. Sie leben im Gedränge unserer Tage, sie sehen aus wie die anderen. Und der Herr sagt doch, es war für mich getan und es ist was herausgekommen für mich. Und in der Ewigkeit sagen sie, Herr, das haben wir gar nicht gemerkt. Was haben wir denn Besonderes gemacht? Er sagt, es waren ganz alltägliche Dinge, aber für mich habt ihr es getan. Und das ist der Adel unserer Arbeit, dass unser Leben da gebraucht wird für ihn. Wir wollen ihn bitten, mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Amen. Wollen diesen Vers und den vorangegangenen noch singen vom Lied 371, die Verse 13 und 14. Jesus Christus, du kannst uns plötzlich die Klarheit geben, dass wir solche bösen Weingärtner sind und dass da die ganzen Zielrichtungen unseres Lebens verkehrt laufen, wo wir ja immer nur uns selbst sehen und nicht dich, den Geber aller Güter. Wir wollen das jetzt vor dir aussprechen, dass wir in all den äußeren Dingen, auch in unserer Kraft, in unserer Gesundheit, im Geld, das auf unseren Konten liegt und in den Häusern und Wohnungen, in denen wir wohnen, dass das alles von dir anvertraute Gaben sind. Auch die Ehegatten und die Kinder, die Eltern, die Freunde und die Verwandten, all die Menschen, die du uns gegeben hast, anvertraute Güter. Und du wartest auf Frucht. Wir danken dir, dass das auch jetzt für uns gilt, dass du uns ganz neu umformen kannst.
und dass du auch hier in unserem Leben der Grund und Eckstein werden willst. Dass es durch dich allein geht, dass wir Frucht bringen, dass dein Heiliger Geist diese Frucht treiben kann. Und dass dann unser ganzes Arbeiten und Wirken in dieser Welt nicht vergeblich ist. Herr, dir bringen wir jetzt all die Aufgaben, in denen wir stehen, und bitten dich hier um Wegweisung aus deinem Wort. Und gib uns auch eine ganz neue Liebe zu deinem Wort, dass wir es verstehen und begreifen, dass es uns ein Wegweiser jeden Tag sein will, deine Wege zu erkennen. Wir wollen dich jetzt auch bitten für Israel, das Volk der Juden. Und wir danken dir, dass du in diesen Tagen deine Verheißungen wahrmachst, dass wir dessen Zeugen sein dürfen, dass dein Wort gültig ist. Und wir bitten dich, dass auch dein Volk heute, wo es dein Wort liest, dich erkennt, du kannst die Decke wegnehmen, dass ihm die Augen aufgetan werden, dass du der Messias bist. Wir wollen dich auch in diesen Spannungen und Auseinandersetzungen im Nahen Osten bitten. Du kannst hier klären und helfen. Und was nach deinem Plan geschehen muss an Trübsal und Drangsal, Herr, verkürze du die Tage um deiner Auserwählten willen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Lied 216 singen wir noch den 6. Vers. Acht Tagen hat ein früher sehr aktives Mitglied im Kirchengemeinderat, unser Präsident in Ruhe, Ernst Bruckmann, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Ich habe Grüße auch überbracht, aber wollte es auch hier in der Gemeinde noch einmal erwähnen. Wir danken all denen, die in früherer Zeit hier uns auch schwere Verantwortung getragen haben. Immer wenn ich in die Sakristei komme, sind dort Bilder vom Bau dieser Kirche, weil die ganze Gemeinde mitgeholfen hat, und da ist ein Bild von der Grundsteinlegung, und da stehen all die, die damals Verantwortung gehabt haben, und da gehört auch der Herr Präsident Bruckmann dazu. Wir sind immer sehr dankbar für das, was auch hier in der vergangenen Zeit gemacht wurde, in der Tradition dieser Gemeinde. Wir haben am letzten Sonntag den Notizenzettel ausgeteilt. Wer den noch nicht hat, da stehen all unsere Predigten drin, unsere Veranstaltungen, alles, was wichtig ist. Also das Wichtigste steht auf dem Notizenzettel, das müssen Sie beachten, liegt am Ausgang auf. Jetzt haben Sie einen Gemeindebrief, der wird heute verteilt, der wird durch die Helfer vom Gemeindedienst in die Häuser getragen. Da sind wir dankbar, wenn dann noch jemand uns mithelfen kann. Wir sind etwas im Druck durch die Vorbereitung der Evangelisation. Wer ein bisschen Scheu hat, darf sich auch gern jemand anschließen, dann gehen Sie zu zweit, das ist biblisch. Und dann hat man auch weniger Bammel davor, wenn man da irgendwo hinkommt. Also ich freue mich, wenn Sie mitmachen, gehen Sie einfach nachher in den unteren Saal im Gemeindehaus. Wir haben auch eine ganze Reihe unbesetzter Bezirke. Dort sind die Mappen gerichtet. Und jetzt muss ich es geschwind erklären für alle, die das betrifft. Zu allen Evangelischen, die dort in der Mappe verzeichnet sind, kommt der Gemeindebrief. Aber zu allen anderen, egal, ob die jetzt zu uns gehören oder nicht, katholisch oder was sie sind, kommt die Einladung zur Evangelisation
und kommen das Heft Jesus entdecken. Das wollen wir einfach jetzt einmal durch ganz Stuttgart hin verteilen. Und wo noch Kinder sind, da müssen Sie fragen, haben Sie Kinder, dann geben Sie so eine Einladung zu einer Kinderveranstaltung noch dorthin. Wenn Sie einen Gemeindebrief zu viel abgeben, ist das auch kein Verhängnis. Wir haben genug, wenn Sie immer interessiert, gern. Aber wichtig ist, dass wir jetzt bei dieser Aktion die Einladung möglichst persönlich allen überbringen. Und das ist uns wichtig. Zum Briefkasten tun, das könnten wir auch sonst machen. Da rutscht es runter unter Tengelmann und FIFO, nichts dagegen, aber wir wollen den Menschen heute persönliche Einladung bringen und das lässt manchen unserer Zeit noch aufhorchen. Und wenn sie dann eine Treppe hochschnaufen und bis dann auf das Klingel jemand öffnet, da reicht es immer noch zu einem Gebet. Das ist was Wunderbares, wenn man so eine Einladung übergeben kann. Wenn Sie ja niemanden antreffen, dürfen Sie es auch in der Tür hinterlassen. Das ist klar, da wollen Sie nicht nochmal die Treppen hochschnaufen. Vielleicht sind Sie ja auch gerade im Urlaub. Aber das ist uns wichtig, dass jetzt in den nächsten 5 Tagen in unserer Gemeinde überall die Einladungen hinkommen. Gemeindebrief normalerweise nur zu den Evangelischen, die anderen Einladungen zur Evangelisation und das grüne Heft Jesus entdecken in alle Haushaltungen. Und das nachher im unteren Saal, meine Frau erklärt es Ihnen gern nochmal in Ausführlichkeit.